Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe im Studium Generale. Kraft und Macht der Worte über Sprache, Rhetorik und soziale Kompetenz. Mein Name ist Volker Friedrich, wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich schon wissen. Hatte das Vergnügen für Sie, diese Reihe zu organisieren, vorzubereiten und mühe mich, Sie zu moderieren. Die Studenten, die bei mir jede Woche sitzen und von mir gequält werden, dass man genau sein müsse mit Texten und so weiter, werden sich jetzt kräftig amüsieren. Dieser Vortrag ist mit einem Titel angekündigt worden, der nicht stimmt. Ich glaube, wir haben auf den Zetteln stehen Hochschulrealität und öffentliche Kommunikation oder sowas, ja? Unser Referent, Professor Dr. Michael Wörz, hat mich gestern darauf in einer sehr charmanten Art und Weise hingewiesen, dass er eigentlich ein anderes Thema hatte bearbeiten wollen und ob er dabei da bleiben könne. Nun gut, also hin und wieder verrutscht man in Zeilen und dann überträgt man falsche Titel und es wäre auch gut, jemand würde manchmal den Mist gegenlesen, den ich so mache. Aber es ging schief. Der Vortrag, den Sie heute hören, fängt genauso an wie der Titel, den ich erfunden habe, nämlich mit Hochschulrealität. Aber danach kommt eine kommunikative Konstruktion. Das ist natürlich deutlich was anderes und das wird Herr Wörz uns sicherlich auch uns heute erklären. Meine Aufgabe ist aber nicht, Ihnen zu erklären, was er erklären wird, sondern Ihnen unseren Referenten vielleicht kurz vorzustellen. Der eine und andere von Ihnen, der die Reihe öfter besucht hat, montagsabends, wird ihn auch schon erlebt haben. Was sollten Sie wissen über Herrn Wörz? Er hat studiert. Er hat ursprünglich, ist er Bauingenieur, ja, gut. In Esslingen, glaube ich, war dieses Studium, richtig, Stuttgart, an der dortigen Fachhochschule. Und danach ging es aber weiter. Der Mann konnte mit dem Studieren einfach nicht aufhören, machte noch was anderes und studierte unter anderem Philosophie und ich glaube Pädagogik und hat in Philosophie promoviert. Verschiedene Stationen führten ihn dann zu seiner heutigen Position und die hat er schon seit einigen Jahren inne. Es gibt an den baden-württembergischen Fachhochschulen ein Referat für Technik und Wissenschaftsethik und dem steht Herr Professor Wörz vor. Diesem Referat, und jetzt wissen Sie, warum ich mir gerne Zeit nehme, ihn vorzustellen, diesem Referat haben wir diese Vortragsreihen auf eine gewisse Art und Weise zu verdanken. Als ich damit vor 6,5 Jahren hier begann, hätte an dieser Hochschule womöglich niemand Geld dafür in die Hand genommen. Das Referat für Technik und Wissenschaftsethik an den baden-württembergischen Fachhochschulen hat unter anderem zur Aufgabe, an den 26 Fachhochschulen sind es, glaube ich, ne, im Land Veranstaltungen zu fördern, auf den Weg zu bringen, die sich mit solchen Fragen wie Ethik, Nachhaltigkeit, Philosophie und dergleichen beschäftigen. Und Herr Wörz hat mit seinem Referat diese Reihen dann die ersten 3 Jahre immerhin finanziert. Und das Ganze wurde dann ein erfolgreiches Projekt und da konnte dann die Hochschule gar nicht mehr anders als es fortsetzen. Nun denn, jetzt sind die Taschen leer. Nach 3 Jahren war Schluss, muss Schluss sein, weil sich dann spätestens die Hochschule entscheiden muss, ob sie so etwas dauerhaft selber machen möchte. Das hat sich hier so entschieden und naja, für eine Weile noch jedenfalls, ich glaube 1-2 Semester sind noch gesichert und dann sehen wir weiter. Nun denn, ja, Herr Wörz wird uns jetzt was über Hochschulrealität und kommunikative Konstruktionen erzählen. Viel Vergnügen dabei.
Vielen Dank, Herr Kollege Friedrich, für die freundlichen Worte und den Empfang. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie heute Abend da sind. Ich komme von Karlsruhe aus gerne nach Konstanz an diesen schön sehe, weil es hier ein Studium Generale gibt. Das gibt es an den meisten Hochschulen nicht. Das ist also eher in der Minderheit. Eins, das Studierende besuchen wollen und wie ich auch gehört habe, mittlerweile zum Teil auch ohne notwendigen Scheinzwang, sondern man glaubt es nicht aus eigenem Interesse. Das heißt, hier gibt es Studierende, die das tun, was man traditionell von Studierenden erwartet, studiere, sich selbstständig um sein Wissen bemühen. Und ein Studium Generale bietet das ja nun auf breitester Front an. Man kann gewissermaßen testen, was es alles gibt, welche Stile des Vortrages und natürlich auch seine eigenen Begabungen testen, die gewissermaßen an solchen Vorträgen entdeckt werden können, indem man plötzlich die eine oder andere Leidenschaft oder Fragestellung daran entdeckt und sie in sein Studium aufnimmt und vertieft. Freilich sind auch Lehrende hier, die es anbieten und die sich da ranklemmen, wie Volker Friedrich, und eine Hochschulleitung gehört dazu, die das unterstützt, finanziert und Räume zur Verfügung stellt. Alles das muss man schaffen, um so etwas auf die Beine zu stellen. Mein Vortragstitel, geringfügig abweichend lediglich, nun Hochschulrealität, eine kommunikative Konstruktion. Ich erlaube mir mal jetzt Arbeitshaltung einzunehmen und meine Jacke. Akustisch können Sie mich gut hören oder ist es laut, übersteuert? Ja, gut, prima. Ihr Leitthema diesmal: Kraft und Macht der Worte über Sprache, Rhetorik und soziale Kompetenz. Ein spannendes Thema, zu dem ich erstmal pauschal zugesagt habe, dann aber doch in ordentliche Bredouille kam, weil es dafür noch wenig Vorbereitung in Schubladen gab. Also irgendwie muss man diesen Vortrag ganz neu ansetzen. Und ich habe mal versucht, gewissermaßen in dieses Thema hineinzukommen und dann meine spezielle Art und Weise, die Art von Theorie, die ich Ihnen darstellen will, die Art von Worten, die eine bestimmte Art von Kraft entfalten und Macht, auf die hinführen. Das ist der erste Teil des Vortrags. Im zweiten Teil habe ich dann versucht, die Hochschulrealität der HTWG Konstanz in ihrer Konstruktion gegen zu beobachten, eine kommunikative Inszenierung auf der Homepage etwa. Also da wird gesagt, was die Hochschule ist. Da werden Versprechen gegeben, was sie da erwartet, wofür sie es nützen können und dergleichen. Und wir schauen dann mal, was wir auf diese Art und Weise zu Gesicht bekommen. Ernstes und Heiteres wird es geben. Schauen wir mal, wie überzeugend das dann wird. Klar, die Macht der Worte kennt man schon, wenn man im Religionsunterricht keinen Fensterplatz gehabt hat und in die Genesis gelesen hat. Da heißt es dann, nachdem schon Gott die Erde und den Himmel erschaffen hat und alles wüst und leer war, hat er etwas gemacht. Er sprach. Doppelpunkt. Es werde Licht und es ward Licht. Und er sprach, jeder Tag hat er eingeläutet mit einem und sprach und hat dabei Unterscheidungen platziert. Licht und Dunkelheit, Meer und Land, Pflanzen und Tiere und so weiter. Also gewissermaßen eine Unterscheidungskaskade vorgelegt in Worten, aus denen dann Materie geworden ist, jedenfalls, wenn man dieser Entstehungsgeschichte unserer Wirklichkeit folgt. Freilich gibt es auch die griechische Mythologie, aus der sich unsere Gesamtkonstruktion der Wirklichkeit mitspeist. Wir haben Beispiele Marx, Engels, das Kommunistische Manifest als ein starken Beleg dafür, wie mächtig Worte werden können. Ihr habt nichts zu verlieren, hieß es im Anschluss an Hegels Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft. Also als Adressat an die Knechte dieser Welt: Ihr habt nichts zu verlieren, Proletarier aller Länder, als eure Ketten, also vereinigt euch. Auch das war ein Impetus, der ja gute 100 Jahre die Welt mitgestaltet hat und man einige Erfahrungen mit diesem Experiment, mit dieser Konstruktion der sozialen Wirklichkeit gemacht hat. Vielleicht haben Sie auch, aber auch so feinsinnige Stücke wie etwa von Rilke, den Dialog von Feder und Schwert gelesen oder kommt hier mal in den Vorlesungen vor, in der ein Schwert und die Feder in einen Dialog treten, wer nun der Mächtigere sei. Es ist klar, dass das glänzende, starke Schwert hier auftrumpft und gegen eine Feder, die bestenfalls ab und zu mal in die Hand genommen wird, um ein paar Zeilen zu schreiben, ihm vorführt, wie es um die Macht eines Schwertes bestellt ist, wenn diese Feder einen Friedensvertrag unterzeichnet. Ja, dann ist das plötzlich arbeitslos. Und freilich auch wunderbar empfehle ich jedem, der ein bisschen in die Rhetorik einsteigen will, von Kleist ist es, ich hoffe, ich habe es nicht mehr nachgeguckt, aber von Kleist über die allmähliche Verfertigung des Gedankens beim Reden. Kleist, ja, wie hier gewissermaßen assoziativ plötzlich die Worte vom eigenen Denken, das eigene Denken beginnen zu leiten und auch den Mut dazu produzieren, um eine gewaltige Wirkung zu erzielen. Schließlich haben wir lebensweltliche, lebensverändernde Erfahrungen mit gehörten und gelesenen Worten etwa. Erinnern sich vielleicht noch dunkel, irgendwann haben Sie einmal die Zulassung zum Studium erhalten. Worte. Ein Zettel, auf dem das drauf stand. Oder Sie werden irgendwann mal ein Abschlusszeugnis erhalten. Wiederum ein Zettel, in dem ein paar Worte, ein paar Namen, ein paar Unterschriften, ein paar Zahlen draufstehen. Und was tun Sie nicht alles für dieses Blatt Papier und aufgrund dieser Papiere und hoffen, dass natürlich auch diese Worte die Macht und die Kraft haben, Sie in Positionen, in Berufspositionen zu bringen, die Sie ohne solche Papiere, ohne solche Worte nicht bekämen. Und nicht zuletzt haben Sie die Kraft und Macht eigener Worte kennengelernt, zum Beispiel in dem Satz, ich liebe dich. Oder auch mit etwas höherer Dramatik den Satz, ich liebe dich nicht mehr. Hat enorme Wirkungen auf ein Leben. Und ob solche Sätze ausgesprochen werden, mit welchen raffinierten Varianten, alles das gehört zu den Erfahrungen, von denen man ausgehen kann, dass sie jedermann machen kann. Dass also Worte Kraft und Macht haben, scheint hochplausibel zu sein. Also die Themenstellung der Reihe ist als solche nicht problematisch. Schwieriger wird es schon, wenn man fragt, wo sich diese Kraft und Macht entfaltet. Bestimmten Vorstellungen zufolge beginnt das bereits im Hinblick auf unbelebte Materie. Wir haben das Beispiel am Anfang gehabt, Religion, am Anfang schuf Gott die Erde, sie war wüst und leer. Oder auch in Märchen, Sesam, öffne dich. Man steht vor einer Tür, vor einem Berg und wir machen den Durchgang frei. Das ist ein Slogan einer hier ansässigen Bank. Ein Märchen. Dies hat in unserer modernen, von Naturwissenschaften und Aufklärung geprägten Welt seine Plausibilität verloren, also dass Worte Einfluss auf Materie hätten. Selbst Menschen, die mit den Worten Hokus Pokus Fidibus ein Häschen aus dem Hut zaubern, nennt man heute nicht mehr Zauberer, sondern Illusionskünstler. Also der Realismus ist schon so weit fortgeschritten, um zugleich das Illusionäre zu sehen, aber eben gut gemacht, so dass man es nicht bemerkt. Also Kraft und Macht der Worte in Bezug auf unbelebte Materie, eine Fehlanzeige, eine Illusion. Im Bereich bestenfalls der Religion. Ich etwa bekam in meinem Studium des Bauingenieurwesens an der Fachhochschule Stuttgart gesagt, die Sprache des Ingenieurs ist, sind Ingenieure hier? Kurzes Zeichen? Ja, ein bisschen, gut. Also es ist keine Schande, glaube ich. Also okay, Ingenieure sind hier, schön. Also ich bin selber einer. Ich bekam gesagt, die Sprache des Ingenieurs ist die Zeichnung. Ja, die Zeichnung. Und auf der Baustelle, auf der ich dann auch als Praktikant und später als Ingenieur gearbeitet habe, hieß es dann auch, hör auf zu reden und fang an zu schaffen. Die Schaltafel kommt nicht auf Zuruf. Ja. Allerdings habe ich angefangen dann zu schaffen und die Schaltafel geholt. Aber warum? Weil mir ein Polier etwas mit Worten gesagt hat. Ich hätte vielleicht weiter philosophiert, was ich schließlich dann auch gemacht habe. Das hat mir an dem Beruf nie gefallen. dass Worte nicht genügen sollten. Also habe ich Philosophie studiert. Okay, schon etwas besser sieht es aus, wenn wir uns in die Sphäre der belebten Materie begeben, aber nicht in die der Pflanzen, sondern in die der Tiere, aber nicht im Blick auf alle Tiere, sondern nur auf Haustiere und nicht auf alle Haustiere, sondern nur auf die eigenen Haustiere. Ich behaupte mal, Sie sprechen mit denen. Ja? Dann haben wir auch in diesem verbliebenen Winkel des Tierreichs gelegentlich den Eindruck, dass unser Hund genau das macht, was wir zu ihm sagen, aber nicht etwa in der Fülle der Sprache, etwa von 130.000 Worten, die der Duden auflistet, sondern in der Regel sind es 3 Worte, Sitz, Platz, aus, habe ich mir sagen lassen, und noch eine Handvoll mehr. Und vielleicht sagt man auch mal zu der Katze abends, na Kuschelmäuschen, willst du zu mir ins Bett? Und sie springt. Dann dürfte man in dieser Zuordnung von Wort und Tat ebenfalls zweifeln. Ja, tut sie das, weil ich das sage? Oder, wer weiß. Also auch im Bereich der Tier- und Pflanzenwelt im Großen und Ganzen Fehlanzeige und Illusion. Also jetzt haben wir schon Kraft und Macht der Worte. Kraft gehört eigentlich in die Mechanik als Begriff, als Metapher natürlich noch in andere Bereiche. Also auch diese Bereiche sind jetzt schon mal mehr oder weniger exkludiert. Nun stoßen wir zu den Hauptdomänen der Kraft und Macht der Worte vor, nämlich zu Bewusstsein und Wahrnehmung und zu Gesellschaft und Kommunikation. Also 2 Domänen, die ich unterscheide, Bewusstsein inklusive Wahrnehmung des Bewusstseins von etwas und letzte Dimension Gesellschaft und das, was Gesellschaft ausmacht, nämlich Kommunikation. Ein Bewusstsein kann in einem Kleinkind nicht heranreifen ohne die Worte der Ansprache, ohne die Worte und Gesten der Gemeinschaft, in der es aufwächst. Es wird sogar sehr rasch danach beurteilt, in welcher Geschwindigkeit und Kreativität es Worte nachahmt, aufnimmt und einsetzt. So kann die Wortkombination Mama, ich habe Bauchweh zu angenehmen Sonderbehandlungen führen, aber Sätze wie ich war das nicht auch in die Bredouille, wenn sich herausstellt, dass Worte und Taten nicht übereinstimmen. Ja, also die paar wenigen grausamen Experimente, mit denen man versucht hat, was passiert mit Menschen, die nicht in einer Sprache aufwachsen, Wolfskinder und dergleichen, auch sterben sehr bald. Offenbar ist Bewusstsein auf eine Art von Reizen und Sprache angewiesen, die kaum durch etwas anderes kompensiert werden kann. Der gesamte Bildungsprozess läuft, je höher er steigt, immer mehr über Worte. Ja? Also Kinderschule, Schule, Hochschule, je höher steigt immer mehr über Worte. Man lernt immer mehr Worte, um genauer zu differenzieren, sich verständlicher auszudrücken, zum Beispiel bei der Beschreibung eines Bildes, der Erzählung eines Erlebnisses oder der Erklärung eines Elektromotors. Zunächst hält man diesen Fortschritt als Fortschritt der Fähigkeit, die Welt, die man so sieht, wie sie ist, nur mit Worten genauer beschreiben zu können. Also das wäre jetzt mal so eine Art natürliche Einstellung. Man hält diese Art von Anreicherin mit Begriffen zunächst mal, also diesen Fortschritt, die Welt genauer mit Worten beschreiben und sich ausdrücken zu können, als ein Fortschritt, die Welt immer noch zu sehen, wie sie ist, aber es eben sprachlich genauer ausdrücken zu können. Diese naive Haltung bekommt irgendwann eine Erschütterung, Irritation. Mit fortschreitender Bildung des Bewusstseins durch Sprache und der damit verbundenen Fähigkeit, nicht nur die Welt, sondern auch sich selbst genauer, sein eigenes Denken und Wahrnehmen zu beobachten, nämlich das heißt Reflexion, ist eine neue Entdeckung möglich, die Kraft und Macht der Worte wieder ins Spiel bringt. Ja? Also mit Hilfe einer, ab einem bestimmten Niveau von Sprache, ist nicht mehr nur Bewusstsein von etwas möglich, sondern auch das Bewusstsein seiner selbst. Ja? Und zwar das Bewusstsein, das gewissermaßen zurückgespiegelt ist auf das, was das Bewusstsein gerade tut. Also man kann zum Beispiel beobachten, nicht nur was man beobachtet, sondern auch wie man beobachtet. Ja? Erst durch die Worte sehe ich das, was mir vor Augen liegt. Mit den Worten Rot und Weiß, wenn man nur die Grundfarben zur Verfügung hätte, vermag ich zwar Rot- und Weißweine zu unterscheiden, aber erst mit der Wortkombination malvenfarbiges Altrosé vermag ich diese Farbe zu sehen und sie von anderen Nuancen zu unterscheiden. These wäre, erst mit dem Begriff malvenfarbiges Altrosé, ist jetzt eine Hausnummer, gibt man auch anders, aber erst wenn man diese Art von Kombination hat, kann man jetzt darauf achten und dem, was im Glas vor einem steht, plötzlich zurechnen und sagen, jetzt wo du sagst, sehe ich es auch. Ja, diese Erfahrung kann man dann machen. Also indem man es von anderen Nuancen unterscheiden kann. Das gilt freilich auch für das Schmecken. Wenn man nicht nur die Worte süß und sauer an ein Geschmackserlebnis anlegt, sondern für das Spektrum der Geschmacksmöglichkeiten unseres Gaumens das gesamte Arsenal der Begriffe zur Verfügung hat und durchspielt. Das gilt auch für das Riechen, Tasten und nicht zuletzt das Hören. Das Hören der Worte. Man kann also auf die Idee kommen, dass die Kraft und Macht der Worte darin besteht, uns die Wirklichkeit auf dem Monitor des Bewusstseins zu spielen. Also die Kraft und Macht der Worte besteht darin, das wäre jetzt die Idee, die Wirklichkeit, wie sie ein und für sich ist, um uns herum, unsere eigene Wirklichkeit, auf den Monitor des Bewusstseins zu spielen. Aber dann sieht man sich vor Fragen gestellt, die geeignet sind, dieses Weltbild zu erschüttern. Denn wie kann man sich darauf verlassen, dass die Realität, die wir bislang mit unseren Sinnen und Worten erfasst haben, von diesen Sinnen und Worten genauso abgebildet wird, wie sie ist? Was garantiert denn, dass dieser Apparat von Worten und Wahrnehmungen etwas im Bewusstsein abbildet, was so ist, was da draußen ist, außer uns herum? Wie kann man sich verlassen, dass das korrekt abgebildet wird? Schon in dem Roman von Patrick Süskind, Das Parfüm, wird etwa vorgeführt, wie eine Welt aussieht, wenn man sie nur mit dem Geruchssinn und den Worten für Gerüche wahrnimmt. Aber auch die Entdeckungen der Naturwissenschaften, dass Bienen und Fledermäuse die Welt ganz anders sehen als wir. Aber ist jetzt die Bienen- und Fledermaussicht falsch und die Menschensicht die richtige? Oder könnte es nicht so sein, dass das, was einem Tier oder einem Menschen von der Realität erscheint, kein Abbild ist, sondern, und jetzt kommt's, ein Produkt seiner Beobachtung? Ja? Also nicht, das ist kein Abbildungsvorgang, das Erkennen der Wirklichkeit, sondern eine Produktion einer Beobachtung. Und offenbar sieht der Apparat beim Menschen, der Beobachtungsapparat beim Menschen, irgendwie anders aus als der bei Bienen. Oder Kühlschränken. Wir schauen nachher mal, wie Kühlschränke beobachten und Realität konstruieren. Naja, werden Sie vielleicht sagen, das kann man ja überprüfen, indem man die Beobachtung der Realität mit der Realität selber vergleicht. Ja? Man kann doch die Beobachtung der Realität mit der Realität selber vergleichen. Man kann also, das müsste doch gehen, ich behaupte, es regnet, gehe ich vor die Tür und sage, tatsächlich, es regnet. Ja, könnte man doch vergleichen. Oder auch die Hochschule behauptet, eine Realität etwas ganz Bestimmtes zu sein, und dann könnte man doch in die Hochschule reingehen und schauen, ob das stimmt. Ja, und wenn es stimmt, übereinstimmt, also Adäquationstheorie der Wahrheit, Übereinstimmung von Wahrnehmung und Sachverhalt, von Behauptung und Sachverhalt, das wäre gewissermaßen der Klassiker, mit dem man 2000 Jahre gearbeitet hat, aber das seit einigen, in der Philosophie seit einigen Jahrhunderten nicht mehr tut. Aber das Problem ist, wie soll dieser Vergleich vonstatten gehen? Also der Vergleich von Wahrnehmung von Realität, Bewusstsein von Realität und Realität an sich. Wir bräuchten jemand, der die Welt, die Realität, die Wirklichkeit, nämlich erstmal synonym, genau so sieht, wie sie ist, und sie dann mit einer anderen Sichtweise unserer zum Beispiel vergleichen kann. Aber wer wäre das? Wer kann das? Wer kann die Welt sehen, wie sie an sich ist? Wer hat einen Zugang zur Wirklichkeit an sich, die nicht beobachtungsabhängig wäre? Sie können nachher in der Diskussion vielleicht mir sagen, ob es da einen gibt. Ich jedenfalls vermag keinen solchen Beobachter mehr zu identifizieren. Zwar welche, die behaupten, das zu können, aber ich würde vermutlich sehr rasch sehen, worin die Bedingtheit der Beobachtung läge. Also diesen Beobachter hat man meines Erachtens bis heute nicht gefunden oder man hat den Glauben an ihn verloren. Und das hat zwei beinharte Konsequenzen. Wir können keine Erkenntnis der Realität an sich haben und jede Erkenntnis von Wirklichkeit ist beobachtungsabhängig. Die erste These ist die These von Immanuel Kant. Wir haben nicht mehr die Wirklichkeit an sich, sondern wir haben von der Wirklichkeit, wie immer sie auch beschaffen sein sollte, nur die Erscheinung. Ja, nur die Erscheinung. Er nannte das Transzendentalphilosophie. Die zweite These, jede Erkenntnis ist beobachtungsabhängig, ist die These des Perspektivismus, die als erster Friedrich Nietzsche ausgearbeitet hat und später in den 50er Jahren dieses Jahrhunderts bis hin in die 90er Jahre die sogenannten Konstruktivisten. Ja? Der Konstruktivismus bedeutet, dass es eine besondere wissenschaftstheoretische Auffassung, das Metzler Lexikon Philosophie, Superlexikon, 30 Euro, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, gleich eine Kostprobe, kann ich Ihnen für Ihren philosophische Hausapotheke nur empfehlen. Konstruktivismus definiert hier, es meint allgemein diejenigen Erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Richtungen, die die konstituierenden Leistungen des Beobachters im Erkenntnisprozess betonen, beziehungsweise die auf einen darauf bezogenen konstruktiven Begründungsbrief zugrunde legen. Also halt gibt auch eine konstruktivistische Ethik. Also erstmal, was auch immer erkannt wird und behauptet wird, was wirklich ist, ein Konstruktivist würde immer sagen, das ist eine Leistung, da ist die Leistung eines Beobachters im Spiel. Weiter Zitat, die zum Teil sehr unterschiedlichen Konstruktivistungen Strömungen sind sich einig in der Kritik realistischer, ontologischer sowie korrespondenztheoretischer Auffassung von Wahrheit und Wissen. Ja, Korrespondenz, ja, das Wissen entspricht der Wahrheit, ja, und Übereinstimmung von Sachen. Ontologie, die Lehre vom Seienden als solches, und Realismus ist gewissermaßen die Auffassung, es gäbe eine realistische Sicht, an der alles gemessen werden muss, alles andere ist Idealismus oder Verkennung. Die traditionelle epistemologische Frage, also in Bezug auf Wissen, Epistemologie, Frage nach dem Was der Erkenntnis ersetzt der Konstruktivismus durch die Frage nach dem Wie des Erkenntnisvorgangs. Also es wird nicht mehr gefragt, was ist die Wirklichkeit, was erkenne ich da, was ist die Hochschule, was bin ich, wer bin ich? Sondern das Wie des Erkenntnisvorgangs. Das heißt, wie kommt eine Erkenntnis über die Wirklichkeit zustande? Wie kommt eine Erkenntnis, was diese Hochschule ist, zustande? Wie kommt eine Erkenntnis, wer ich bin, zustande? Wie läuft das? Das heißt, wie wird diese Erkenntnis konstruiert, ja, zusammengesetzt? Das heißt, diese Erkenntnis ist also nicht mehr in der Form einer passiven Entgegennahme von Wirklichkeit zu verstehen, sondern als eine eigenständige, aktive Konstruktion eines Beobachters. Das wäre gewissermaßen der Turning Point der sogenannten konstruktivistischen Theorien, mit denen ich an dieses Thema Kraft und Macht der Worte herangegangen bin. Ja? Es verlagert die Frage von der Erkenntnis der Wirklichkeit hin zur Erkenntnis des Beobachters. Die Frage ist nicht mehr, was ist, sondern wie kommt diese Sicht zustande? Der Beobachter, oder nun genauer, der Vorgang des Beobachtens wird dabei als ein Prozess identifiziert, der keineswegs passiv die umgebende Welt empfängt, sondern ein aktives Selektions- und Konstruktionsgeschehen entdeckt. Selektion und Konstruktion. Das heißt, jede Beobachtung sucht aus, selektiert, also sieht nie alles, sondern selektiert bestimmte Merkmale und konstruiert, setzt sie zusammen und baut sich damit etwas, was sie dann nachher Wirklichkeit oder Erkenntnis nennt. Also auswählen und zusammenbauen. Ja, diese Elemente werden nachher wichtig. Was sucht Ihre Hochschule aus und wie baut sie es zusammen, damit das Bild der Hochschule in der Öffentlichkeit entsteht? Man könnte nun sagen, dass das, was uns im Bewusstsein als Realität erscheint, unsere Konstruktion von Realität ist. Also das heißt, auch das Bild, das Sie von Ihrem Studium haben oder von sich als Student oder als Professor, ist eine Realitätskonstruktion. Ja, das ist eine, wie der Schriftsteller Max Frisch gesagt hat, Identität ist die Geschichte von Selektionen, die man irgendwann für die eigene Geschichte hält. Ja? Deshalb können auch keine Biografien nach Frisch mehr geschrieben werden, weil sie Konstruktionen sind, die jederzeit anders konstruierbar sind. Also, je nachdem, wie dieser Konstruktionsmechanismus gebaut ist, haben wir ein anderes Bild von der Realität und damit auch von uns selbst. Wenn nun unser, auch da ein tolles Beispiel von Max Frisch, wenn Sie den Roman mal lesen, Mein Name ist Eigantenbein, da gibt es die Geschichte des Pechvogels, der immer erzählt und in der Kneipe rumhängt, was ihm alles Schlimmes so passiert. Und der interpretiert sein ganzes Leben und seine Identität als Pechvogel. Jetzt gewinnt der Mann im Lotto. Er zweifelt jetzt nicht an seiner Identität, Pechvogel zu sein. Er zweifelt an der Lotterie. Ja, da kann ich mit richtigen Dingen zugehen, dass er das kriegt. Er geht dann hin, bekommt das Geld ausgehändigt, lässt seine Geldbörse liegen und ist wieder der Pechvogel. Es scheint sozusagen viel teurer zu sein, seine Identität aufzugeben, als eine Geschichte seines ganzen Lebens ändern zu müssen. Also das kann er natürlich viel besser erzählen als ich. Aber auch hier in der Literaturwissenschaft, Max Frisch wäre der immer um dieses Problem herumsteht. Wie konstruieren wir unsere Identität und wie kommt es, dass sie fest wird, dass wir nicht mehr davon wegkommen? Und er überlegt, wie wir diesen Konstruktionsprozess aufweichen können, kreativer machen können und so weiter. Wenn nun unser Konstruktionsapparat Worte enthält, ja, dieser Beobachtungsapparat Worte enthält, besteht die Kraft und Macht der Worte darin, einen erheblichen Einfluss auf das zu haben, was wir für die Wirklichkeit halten. Das könnte eine beängstigende Erkenntnis sein. Was? Von den Worten, die ich habe, hängt das ab, was ich für wirklich halte? Ja. Könnte aber auch eine faszinierende Erkenntnis sein, denn wenn die Worte eine Rolle spielen und irgendwann Eingang in unser Bewusstsein gefunden haben, dann müsste es doch auch möglich sein, diese Worte wieder loszuwerden und vielleicht durch andere zu ersetzen. Also damit ein anderes Bild von der Wirklichkeit zu haben und ein anderes Bild von uns selber. Also jetzt werden wir gewissermaßen ja fast zum eigenen Schöpfer. Das deutet bereits auf die vierte Sphäre hin, in der wir die Kraft und Macht der Worte untersuchen können, nämlich die Gesellschaft und die sie konstituierende Kommunikation. Denn hier liegt ja der Verdacht besonders nahe, dass bei der kommunikativen Konstruktion der Realität für die Gesellschaft der Einsatz der Worte sehr stark zum Tragen kommt. Ja, das spiegelt sich auch im Untertitel des Studium Generale, das Sie gewählt haben, über Sprache, Rhetorik und soziale Kompetenz. Ja, offenbar ist Sprache, Rhetorik und soziale Kompetenz spricht gewissermaßen diese vierte Dimension an. Das heißt, wenn ich in dieser Gesellschaft mitspielen will, erfolgreich mitspielen will, muss ich in irgendeiner Form über Sprache verfügen. Wenn ich in Frankreich mitspielen will, über die französische Sprache. Ja, ich muss Rhetorik können, und zwar nicht nur als Sprechender, sondern auch als Hörender. Denn mit Hilfe der Rhetorik kann man jetzt nicht nur besser und wirkungsgezielter sprechen, sondern vor allen Dingen auch hören, was gespielt wird, wenn gesprochen wird. Ja? Dass man nicht nur Texte liest und Worte hört, sondern Texte sieht, was sie machen, was sie mit einem machen. Ja? Und soziale Kompetenz, dazu will ich dann am Schluss auch eine Definition abgeben, die herauskommt, wenn man mit dieser Theorie konsequent durcharbeitet. Aber dazu müssen wir uns vorher noch den Begriff des Beobachters verdeutlichen. Ich rekurriere hier auf den Begriff der Beobachtung, der in einer Theorie gebaut wird, die ich für die differenzierteste und zugleich verallgemeinerbarste, also in ihrer Reichweite auf Anwendung, konstruktivistische Theorie halte. Das wäre die Systemtheorie Niklas Luhmanns. Es gibt wenig Vorträge, wann ich an ihm vorbeikomme. Aber hier liegt es natürlich nahe, Systemtheorie wäre eine der elaboriertesten Formen konstruktivistischer Theorien. Also jetzt geht es darum, was ist eine Beobachtung? Ja, ist das, wenn wir jetzt die Augen aufreißen und gucken? Also was beobachten Sie gerade, wenn Sie hier nach vorne schauen? Also das hieße ja, dass Beobachtung eine Sache des Sehens wäre. Aber Sie beobachten doch auch mit den Ohren. Sie hören, ja, und vielleicht beobachten Sie noch mit weiteren Sinnen. Also, das kompakte Ereignis einer Beobachtung, das Beobachten wird in dieser Theorie analytisch in vier Komponenten zerlegt. Also analytisch zerlegt heißt, das ist eigentlich ein kompaktes Ereignis, eine Beobachtung, zack, da steht einer und redet. Da müssen Sie nicht lange zusammensitzen. Ja? Sondern es ist ein kompaktes Ereignis, das man jetzt aber analytisch in Komponenten zerlegen kann. Beispielsweise, also die erste Komponente bei jeder Beobachtung ist eine Unterscheidung am Werke. Man wählt eine Seite der Unterscheidung, man rechnet die eine Seite auf etwas zu und verarbeitet dies in einem System. Klingt jetzt abstrakt, jetzt ein bisschen konkreter. Beispielsweise der Satz nach der Vorlesung, Sie treffen sich danach oder Sie werden zu Hause dann gefragt, na, wie war es heute Abend, dann sagen Sie den Satz, das war eine verzichtbare Veranstaltung. Ein Produkt einer Beobachtung. Was heißt das jetzt? Mit dieser Struktur des Beobachterbegriffs lässt sich jetzt diese Beobachtung gegenbeobachten. Das heißt, wie ist diese Beobachtung gebaut? Es ist eine Unterscheidung am Werke, nämlich verzichtbar und verzichtbar. Ja? Dann wird eine Seite angewählt, nämlich verzichtbar. Sie wird auf etwas bezogen, auf die Veranstaltung insgesamt. Und sie wird in einem System verarbeitet. In welchem System? Erstes System wäre das Bewusstsein dessen, der es erzählt, für ihn war es verzichtbar. Es ist gewissermaßen, it was a difference that makes no difference. Ja, ich bin danach derselbe, wie ich hier vorher war. Also hat bei mir keinen Unterschied erzeugt. Ja, in dem System. Das zweite System ist das Intimsystem mit Ihrer Freundin oder Ihrem Freund, in dem Sie erzählen, na, wie war's? Ja, also war verzichtbar. Jetzt wird es dort weiterverarbeitet und dann sagt sie, ja gut, dass ich was anderes gemacht habe. Ich habe schon gedacht, ich verpasse was. Ja, also wird im System einer weiteren Kommunikation verarbeitet. So. Das kann man jetzt sehen, so ist diese Realität über diese Veranstaltung konstruiert worden. Aber jetzt stelle man sich vor, man hätte mit anderen Unterscheidungen beobachtet, zum Beispiel mit interessant, uninteressant oder hübsche, weniger hübsche Mädchen da. Und schon gibt es ganz andere Realitätskonstruktionen. Oder interessierte Kollegen und so weiter, dass die Männer nicht zu kurz kommen. Also das war ein interessanter Vortrag, könnte man es wieder machen. Ja? Interessant, uninteressant, jetzt anwählen, auf etwas beziehen, weiterverarbeiten. Ja? Jetzt interessant, Weiterverarbeitungssystem heißt jetzt im eigenen psychischen Interesse. Da ist etwas von mir darin vorgekommen in dem Vortrag, was mich interessiert. Also was etwas, was mich anzieht oder abstößt, was etwas mit mir macht oder ich mit dem machen kann. Also es hängt von der Verarbeitung im System ab. Wenn diese Verarbeitung nicht möglich ist, wenn das System, das Bewusstsein jedes Einzelnen von Ihnen oder eines Einzelnen von Ihnen zum Beispiel nicht in der Lage wäre, mit bestimmte nur wenige Begriffe anzulegen und nicht viele andere, dann könnte es sein, und das würde jetzt der Konstruktivist immer sagen, die Eigenschaft eines Textes und Vortrags ist Interesse ist keine Eigenschaft eines Vortrages oder eines Textes. Das Interesse steht in der Konstruktion des Beobachters. Das heißt, es ist Ihr Talent, ob das, was ich sage oder ein anderer sagt oder ein Text interessant wird. Genauso, wenn man sagt, ein Film ist langweilig, der ist langweilig, weil Sie vielleicht nicht die Unterscheidungen haben, mit denen er beobachtet, zu ganz anderen Resultaten führen würde. Nehmen wir noch die Reichweitentest dieses Beobachterbegriffs, zum Beispiel auch ein Kühlschrank beobachtet. Was, ne? Das will ich dann ja nicht nur für Bewusstsein. Was beobachtet er? Ein Satz der Unterscheidung ist, man stellt den irgendwie ein, wärmer oder kälter als 6 Grad. Das ist die Unterscheidung. Weil das Seite einer Unterscheidung ist, gewissermaßen, jetzt ist es gerade, was er misst, eben wärmer. Zurechnung auf etwas, auf die Temperatur, auf die Lufttemperatur im Kühlschrank, nicht außerhalb. Und Weiterverarbeitung im System, der Motor springt an. Das ist ein Beobachtungsprozess in einem Kühlschrank oder eine Amöbe beobachtet ihre Umwelt. Ja, das geht sogar jenseits von Bewusstsein danach, fressbar oder nicht fressbar. Ja, und bezieht dann die Unterscheidung, ohne dass jetzt die reflektiert wird, fressbar auf etwas, rechnet es zu und verarbeitet es im System, also wird geschluckt und so weiter. Das ist nur eine kleine Kostprobe, dass dieser Beobachterbegriff gewissermaßen für lebendige Systeme, für psychische Systeme und für soziale Systeme passt. Gut, und wenn wir diesen Begriff des Beobachters nun auf die Gesellschaft anwenden, heißt das, dass wir mit Luhmann auch die Gesellschaft als ein System von Kommunikation vorstellen, das ebenfalls beobachtet und damit Realität konstruiert. Beispiel, neueste Spiegelausgabe. Hier ist zum Beispiel ein soziales System, das soziale System der Massenmedien. Ja, konstruiert hier eine Wirklichkeit eines zerbrechenden Euro. Ja, zerbrechen oder nicht zerbrechen, ja, und jetzt und später und dergleichen, düstere Farbgebung, heller Euro und dergleichen. Also hier wird auch mit Unterscheidungen gespielt und Aufmerksamkeit angesaugt. Eine konstruktivistische Gesellschaftstheorie fragt dann nicht, was ist eine Gesellschaft oder was ist diese Hochschule, sondern sie fragt, wie fertigt sich die Gesellschaft ein Bild von sich an? Und die Antwort lautet, durch Kommunikation und Konstruktion oder noch kompakter, durch kommunikative Konstruktion. Ja? Die Gesellschaft informiert sich über ihren eigenen Zustand, über die kommunikativen Konstruktionen der Massenmedien. Was wir über diese Welt wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Und die Art und Weise, wie diese Unterscheidungen eingesetzt werden, wird dieses Bild konstruiert. Vielleicht haben Sie sich ja schon gewundert, wenn Sie mal in Bundestagsdebatten mitgehört haben, das sind ja im Großen und Ganzen, das ist doch eine harte Selektion im Großen und Ganzen, von schlauen Köpfen. Und dann redet der eine und man versucht es so nachvollziehen und das ist also plausibel von hinten nach vorne. Von vorne nach hinten. Und dann kommt der Nächste, Oppositionspartei, sagt was ganz anderes, sieht die Dinge ganz anders, aber es ist genauso überzeugend. Das liegt daran, dass Sie gewissermaßen noch nicht sehen, in welcher Form Unterscheidungen platziert werden. Wenn man die nicht bemerkt und sie einfach übernimmt, ist man in der Spur eines Gedankengangs. Ja? Und ein anderer setzt mit anderen Unterscheidungen an und kommt auf eine andere Konstruktion der Wirklichkeit. Und man streitet sich politisch im Parlament über die Deutungshoheit, ja? Mit der Kraft und Macht der Worte. Ja, was haben wir für ein Problem, was ist das Finanzproblem für ein Problem? Und von diesen Deutungen und von diesen Unterscheidungen hängt es ab, was entschieden wird und getan wird. Also hier wird es richtig sichtbar, wie massiv das ist. Ja, also Gesellschaft setzt Unterscheidungen ein, wählt sie aus, rechnet sie zu und verarbeitet sie weiter. Ne? Setzt Unterscheidungen ein, ja? Rechnet sie zu, wählt sie aus und verarbeitet sie weiter. Hier zum Beispiel in erhöhten Auflagen. Ja? Beispiel Politik, die Entscheidung für einen Rettungsschirm war alternativlos. Satz von Angela Merkel, Folge Akzeptanz. Ja? Wer die Unterscheidung alternativlos mit Alternativen ist eingeklinkt, ja, und damit, wer diese Unterscheidung übernimmt und dem nichts mehr einfällt, nichts anderes, ist sofort auf der Akzeptanzlinie. Sie hätte auch sagen können, also, ich habe die Hosen gestrichen voll und weiß mir nicht anders zu helfen. Wenn sie so einen Satz sagt, wäre die Reproduktion des politischen Systems und ihrer politischen Karriere gefährdet. Also da ist die Verarbeitung System, klingt sich da ein und sagt, so einen Satz wollen wir hier nicht hören. Ja? Der muss vermieden werden und sie hat ja sehr gute Berater um sich herum, die auf diese Wortwahlen achten. Also da gibt es ganz erstaunliche Könner an ihrer Seite. Also wähle die Worte so, dass du wieder gewählt wirst. Jedes gesellschaftliche Subsystem ist in einer sogenannten Leitdifferenz, ein binärer Code, erkennbar. Das heißt, an der entlang ist seine Reproduktion orientiert. Die gesellschaftliche Kommunikation Politik orientiert sich an Wahl oder Abwahl. Ja? Die Wirtschaft an Zahlen oder Nichtzahlen. Das ist immer die Leitentscheidung. Ja? Soll man Wirtschaftsethik machen? Rechnet sich das? Nö. Also lassen wir es. Da sagt einer, kostet uns aber Geld, weil wir damit was übersehen. Ja, dann machen wir es wirklich doch. Ja, also das klingt dann immer ein. Recht ist die Leitunterscheidung Recht und Unrecht, Religion, Gott und die Welt, Kunst, schön, hässlich, Sport. Gibt es jetzt alle Subsysteme, Sieger, Verlierer. Die Liebe, tolle Unterscheidung, wir zwei und Rest der Welt. Das ist die Leitunterscheidung der Liebe. Immer wenn Sie diese Unterscheidung anwenden in Ihren Liebesbeziehungen, läuft sie. Ja, und Sie eine Seite anwählen, nämlich wir zwei. Ja, egal, was besprochen werden kann, das gilt immer für uns zwei, da gibt es keine Geheimnisse. Und der andere ist niemals im Rest der Welt. Können Sie gleich heute Abend testen, wenn Sie wieder dieselbe Frage wie vorhin gestellt haben, na, wie war's? Dann sagen Sie, du, das geht dich nichts an. Dann ist plötzlich der andere im Rest der Welt. Ja, und ich verspreche Ihnen hochinteressante Debatte im Anschluss, wo Sie vielleicht die dann doch was von Ihrem Vortrag erzählen, ja. Ein kleiner Trick am Rande. Okay, Wissenschaft, an Hochschulen gibt es Wissenschaft, Leitunterscheidung, Wahrheit und Irrtum. Die zwei Begriffe kommen auf der Homepage zum Beispiel überhaupt nicht vor. Also in der Wissenschaft geht es um Wahrheit und Irrtum. Entdeckung von Irrtümer, Wahrheit, kommt in der Homepage nicht vor, aber das habe ich kaum gefunden an irgendeiner Fachhochschule. Und Bildung, Leitdifferenz, bestehen, nicht bestehen. Ich hatte in meiner Ankündigung zum Beispiel gesagt, wenn man diese binären Codes kennt, hat das Vorteile, in dieser Gesellschaft zurechtzukommen. Schauen Sie, die Professoren kennen diese Leitunterscheidung und können jetzt sagen, wie schafft man das Unwahrscheinliche, dass 4000 verschiedene Individuen, wie ich gelesen habe, aus 61 Nationen hier an der Hochschule da sind und genau das machen, zu 90%, was die Professoren und der Studienplan vorschreibt. Ein paar Spielräume gibt es, wo Studenten selber entscheiden dürfen. Wie schaffen die das? Sie sind alles selbstständige Leute, aber nein. Der Trick ist, systemtheoretisch gesehen, einfach zu sagen, Ihnen ein Problem einzubrocken, ein Problem, von dem auf der Homepage auch nichts steht. Das könnte der Satz darin stehen, bitte rechnen Sie damit, in jedem Semester ausscheiden zu müssen, exkludiert zu werden, weil Sie die Prüfung nicht bestehen. Ja, sondern es hat andere Formulierungen, willkommen und dergleichen, wir bilden Sie aus für, aber es ist hier zugleich eine latente Drohung da. Ja, Sie dürfen hier nicht weiterstehen, Sie kriegen das Abschlusszeugnis nicht, wenn Sie nicht die Prüfungen bestehen. Und die Prüfungen besteht man dadurch, dass sie das machen, was ich als Professor will, zum Beispiel in die Vorlesungen kommen oder Hausarbeiten schreiben, Prüfungen bestehen und meine Fragen beantworten, so wie ich es gern hätte. Ja? Ich könnte jetzt sagen, normalerweise, ich habe Ihnen hier einen interessanten Artikel mitgenommen, können Sie dann lesen, wenn Sie es interessiert. In der Regel bleibt so ein Artikel liegen, Vielleicht guckt der eine oder andere rein, aber im Großen und Ganzen gehen alle nach Hause und sind froh, dass es vorbei ist. In dem Moment, wo ich sage, prüfungsrelevant. Zack. Jetzt klingt eine Leitdifferenz in Ihrem Bewusstsein ein, die sagt prüfungsrelevant, nicht prüfungsrelevant. Das ist eine Unterscheidung, mit der Sie Wichtigkeiten Ihres Studiums identifizieren. Was ist für mich wichtig? Was ist wichtig, um das Studium zu schaffen? Ich muss das Prüfungsrelevante erkennen und das lernen. Und das Nicht-Prüfungsrelevante ist immer ein Risiko. Wenn ich das mache, dann verliere ich nämlich Zeit für das Prüfungsrelevante. Ja? Ja, ich wähle eine Seite, prüfungsrelevant, ordne es zu diesem Artikel und verarbeite ihn im System. Das heißt, ich lese ihn zu Hause, mache mir Notizen jedenfalls und merke mir das bis zur nächsten Prüfung mindestens. Ja? So, das ist erstmal, wenn Sie das wissen, oder wenn Professoren das wissen, können Sie es so einsetzen. Aber auch für Sie als Studenten, Sie könnten ja mal darauf achten, wie beobachtet ein Professor Ihre Studienleistung? Vielleicht haben Sie noch die naive Vorstellung, Hauptsache ich bin gut, dann kriege ich auch gute Noten. Also ich bin gut, dann muss man das irgendwie auch sehen. Dass Sie aber lediglich das bewertet wird, also nicht etwa, was Sie denken oder wer Sie sind, ein guter Junge, intelligentes Mädchen, was auch immer, das darf nicht mal eine Rolle spielen, sondern es zählt allein die Worte, die Sie in Referaten sprechen, oder in Klausuren schreiben und in Hausarbeiten. Allein das. So, und jetzt können Sie sich sagen, jetzt können Sie natürlich auf einem naiven Standpunkt bleiben und sagen, ich streng mich an, mache es so, wie ich es für richtig halte, ja, was für mich wichtig ist, das wäre die eine Linie. Da lernen Sie was für sich und vielleicht sogar fürs Leben. Das Blöde ist hier, dass Sie dann den Studienerfolg riskieren, weil so viel von Ihnen verlangt wird, dass Sie auch Dinge wissen, die Sie nicht so interessieren, sondern Professoren Wert legen. Das heißt, jetzt könnten Sie Professoren fragen. Ich weiß nicht, ob alle darauf antworten, aber vielleicht die meisten, ich jedenfalls. Wie beobachten Sie unsere Studienleistungen? Mit welchen Unterscheidungen beobachten Sie das? Dann könnte der zum Beispiel sagen, naja, ist es fehlerfrei, wenn es sich um Mathematik oder technische Mechanik handelt, ist es schlank und ästhetisch dargestellt, also auf die Schönheit der Darstellung, dann sehe ich darin, dass Sie alles das reproduziert haben, was ich Ihnen gesagt habe, was wichtig sei, also gewissermaßen sind Sie ein guter Papagei, ja, und so weiter. Und wenn Sie das wissen, können Sie sagen, okay, wie muss ich das, was mir jetzt wichtig ist, an dem Stoff darstellen, damit ich gute Noten kriege? Ja? Also bei mir ist es zum Beispiel so, in der Philosophie kann man ja jetzt nicht sagen, ist es richtig oder falsch, ja? Sondern gewissermaßen ist es oberflächlich oder tief begründet, ist es einfältig oder vielfältig gedacht, ja, mit mehreren Perspektiven. Und da gibt es ein paar so Unterscheidungen. Und wenn man die kennt, kann man plötzlich ganz anders studieren. Also probieren Sie das mal aus. Das wäre auch hier, wenn Sie diese Worte hören, von denen der Professor sagt, darauf kommt es mir an. Ja? Und dann heißt es, das muss man berücksichtigen. Einer könnte auch sagen, mir kommt es auf Originalität an, überraschen Sie mich. Also ich möchte Kreativität sehen, nicht Wiederholung. Ja, das ist wieder ein ganz anderes Muster. Also kurzum, man kann beginnen zu beobachten, wie andere einen beobachten. So, und die Hochschulen, wie beobachten Sie Ihre eigene Wirklichkeit und stellen Sie dar? Nun, das sind Organisationen, die verschiedene Kommunikationssysteme bedienen müssen. Also das ist jetzt nicht so ein pures Kommunikationssystem wie Wirtschaft, wo es eigentlich nur um Geld geht, sondern Organisationen, da geht es gewissermaßen, da geht es immer um alles, aber in verschiedenen Bereichen. Auch hier geht es ums Geld, da muss mit knappen Ressourcen gewirtschaftet werden, klar, und so weiter. Aber es geht auch um Reputation und so. Also man muss gucken, was ist das System, in dem sich die Hochschule reproduzieren muss, um nicht, ja, das Schlimmste zu haben, geschlossen zu werden? Ja? Also was sind die Leitunterscheidungen, mit denen sie selber sich als erfolgreiche Hochschule präsentiert, die den Beifall der Gesellschaft, den Beifall der Studierenden, den Beifall der Ministerien erhält und immer weiter diese Mittel bekommt. Ja? Und dazu schauen wir uns mal ein paar Seiten aus ihrer Homepage an. Hier die Eröffnung. Was haben wir hier? Nicht nur Worte, natürlich auch Farbgebung und Gestaltung. Das kann der Volker Friedrich wahrscheinlich ein bisschen differenzierter machen. Ich mache es mal jetzt ziemlich ad hoc aus der Hüfte. Hier dominiert Blau gegenüber allen anderen Farben. Es ist das Blau des Sees, der blaue Himmel mit einem gewissen mediterranen Touch. Auch das mediterrane Rot passt hier. Und wir haben vor allen Dingen neben dem großen, fetten Willkommensgruß. Also jeder, der kommt, darf sich erstmal willkommen geheißen sehen. Das ist rhetorisch gesehen die sogenannte Captatio Benevolentiae, mit der fängt jede Rede an einen anderen an. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder nach Konstanz zu kommen. Also erstmal den anderen loben. Ja, willkommen, ja, schön, dass Sie hier drauf schauen. Jetzt kommen einige verstreute erste Informationen, nämlich die sind, das ist mir aufgefallen, hier keine Aussagen, sondern Superlative. Also im Gegensatz zu Komparativen oder, was heißt die Grundform Indikativ? Also Superlative, nämlich gleich drei Stück. Wir haben die beste Hochschulbibliothek, wir haben Bestnoten von Studierenden und wir sind sogar mehrfach bester Bibliothek. Also das ist noch eine Steigerung des Superlativs, mehrfach Superlativ gewissermaßen. Also das ist erstmal ein gewisser Stolz, der Beste zu sein. Man muss dann nicht sagen, was man ist, Hauptsache der Beste. Das ist schon mal gut in einer Selektion etwa von Studierenden. Na, soll ich da hingehen an diese Hochschule oder nicht? Zunächst, ich werde willkommen geheißen, das ist schon mal schön. Schauen wir unter diesem Gesichtspunkt an das Logo. Was sehen wir, welche Unterscheidungen werden hier platziert? Zunächst mal die Unterscheidung Grafik und Text. Ja, links Grafik, rechts Text. Und im Text werden immer Unterscheidungen platziert. Das heißt, wenn man eine Unterscheidung platziert, heißt interessante Vorlesung. Muss man nicht sagen interessant, uninteressant, sondern das Gegenteil wird immer mitgedacht. Es ist nur nicht ausgesprochen. Aber es hat ja nur eine Bestimmtheit, wenn das Gegenteil mitgedacht wird. Also hier steht zum Beispiel Hochschule Konstanz. Es steht nicht wie bei allen anderen Fachhochschulen Hochschule für angewandte Wissenschaften Konstanz. Offenbar hat sie sich diesen Titel, den die meisten angenommen haben, entzogen. Spricht für ein gewisses Selbstbewusstsein, ist auch Thema. Und aber auch ist klar, es ist nicht Universität, aber auch nicht Fachhochschule. Auch dieser Terminus ist exkludiert. Es ist eine Hochschule. Dann haben wir gewissermaßen Fett, nicht Fett. Ja? Wie wird normalerweise Fett verarbeitet bei Lesern? Fett wichtig, nicht Fett weniger wichtig. Also Eyecatcher nicht. Also gewissermaßen primär, sekundär. Also eine kleine Hierarchie gedacht. Könnte aber auch aus ästhetischen Gründen haben, weil man schon vier Zeilen mit den Augen weniger leicht auf Anhieb erfassen kann. Aber schließlich noch die Grafik selber, finde ich auch beeindruckend. Ich sehe hier ja erstmal ein Quadrat mit hoher Symmetrie. Also das spricht erstmal für eine große Ordnungsstruktur. Und hier ist auch das Primäre und Sekundäre, also das Über- oder Untergeordnete, wieder aufgehoben. Nämlich die Hochschule gliedert sich ein gewissermaßen auf gleicher Ebene wie die eigentlichen Lehrgegenstände Technik, Wirtschaft und Gestaltung. Ja? Also sie ist nicht drüber, die Hochschule, und dann kommt drunter so Unterabteilungen, sondern die muss genauso gemanagt werden als eine Aufgabe, ist es die Hochschule zu managen, das und das. Ja, und es ist eine hohe Ähnlichkeit auf Anhieb. Die sind also vier große, fette Flächen, die minimal eingekerbt dann diese Buchstaben noch andeuten, wenn man da genau guckt. Oder muss man nicht genau gucken, es ist immer noch so deutlich, dass man es auf Anhieb sieht. Jetzt schauen wir mal die Superlative an. Die Strategie ist es, nicht einfach selber zu behaupten, wie gut man ist, sondern immer Zeugen aufzuführen. Das heißt, es wird gewissermaßen etwas gemacht, was auch in den Massenmedien üblich ist. Man kriegt Hunderttausende von Briefen und wählt die aus, die Redaktion, die einem da in den Kram passen. Es gibt alle möglichen Rankings. Man sucht die aus, die einem in den Kram passen. Und was steht hier? Muss ich mitlesen, weil ich das nicht so habe. Mit den Noten 1,6 bis 2,0 beurteilen Studierende der Fächer Maschinenbau, BWL und Wirtschaftsinformatik an der HTWG ihre Studiensituation insgesamt. Sie honorieren besonders die Betreuung und das Lehrangebot. Damit belegt die HTWG Konstanz in einem J-Ranking Spitzenplätze. Was kann man hier alles sehen neben dem Lesen, wenn man gewissermaßen die Differenzen mitdenkt? Zunächst mal. Bestnoten stelle ich mir anders vor. Bestnoten sind 1 und 1, 3. Sondern das sind hier 1, 6 bis 2, 0. Ja, das ist gewissermaßen ja eher ein mittlerer Bereich. Aber immerhin relativ gesehen wohl das Beste, nämlich innerhalb eines besonderen Rankings. Was noch auffällt, ist, dass bei der Nennung, wofür die Noten gegeben werden, also zum Beispiel für die Studienbetreuung. Damit ist also, Betreuung wird gelobt und das, was von Betreuung, ja, ich weiß nicht, muss man mal gucken, was ist der Gegenbegriff von Betreuung? Selbstständigkeit? Also geht es hier um betreutes Studieren? Ja, Senior, also betreutes Wohnen und Studieren? Ja, also ist klar, es ist nicht so gemeint, das ist ein bisschen jetzt überspitzt, aber ich frage mich immer, wenn man diese Bestimmtheit sagt, was will man dann gerade ausschließen damit? Also es wird nicht gelobt, dass man hier sich selbstständig aussuchen darf, was man studieren darf. Nein, es wird betreut, betreutes Studieren. Und das Lehrangebot ist ein bisschen unscharf. Man weiß es nicht, Qualität oder Breite. Aber was man auch noch sehen kann, es wird auch hier eine Adresse angegeben, wo der Spitzenplatz vergeben wird, also in der Hoffnung, dass es sich hier um eine akzeptierte Instanz hält, nämlich das CHE, nicht von Che Guevara, sondern CHE, das ist das Zentrum für Hochschulentwicklung. Gesponsert, geleitet und finanziert wird es von der Bertelmann Stiftung. Das ist eine Organisation, die sich seit 10 bis 20 Jahren zum Ziel gesetzt hat, die Hochschulen umzubauen, dass sie für die Wirtschaft anschlussfähiger werden. Ja, also der ganze Bologna-Prozess und so weiter ist sehr stark unter diesem Siegel. Man kann sich also fragen, ist das eine Institution, die man hier in der Weise feiert? Aber das ist eine heiße Kiste. Klar, was es immer gibt, so, letzten drei Blätter und dann haben wir noch 20 Minuten. Okay, ein Selbstverständnis. Das Selbstverständnis der Hochschulen, in der Regel als Leitbild formuliert. Das heißt, wie verstehen wir uns selbst? Also was heißt es eigentlich, wenn man etwas Selbstverständliches ausspricht? Das ist zunächst mal, dass das nicht selbstverständlich ist, sonst müssen wir es nicht sagen. Also hier wird gesagt, so verstehen wir uns selbst. Also bitteschön, Schrägstrich, versteht uns nicht anders, versteht uns so. Und der Adressat eines solchen Selbstverständnisses ist zunächst mal die Klientel außerhalb der Hochschule, die sich interessiert für diese Hochschule, aber unvermeidlich auch die Hochschule selber. Ja, die Professoren und die Studierenden, und die sehen sich nun mit diesem Selbstverständnis konfrontiert. Und da werden Versprechungen gemacht, von denen man dann fragen kann, werden sie eingehalten? Ja? Sie ist eine moderne Hochschule mit anwendungsorientiertem Profil. Wo ist mein Superpfeil? Den habe ich jetzt verwechselt. Schade. Okay, machen wir es so. Die moderne Hochschule mit einem anwendungsorientierten Profil breites Fächerspektrum. Was haben wir noch? Ja, auch hübsch. Profitiert von der Interdisziplinarität sowie der Verbindung von Theorie und Praxis. Am Anfangsbild habe ich einen Punkt vergessen, der mich immer wieder erstaunt, dass Hochschulen, also Orte der Theorie, traditionell sich damit schmücken, hier ist die Praxis. Wenn ich als Mensch in die Praxis gehen will, mache ich eine Lehre, oder? Ja, da zeigt man mir, wie es geht. An einer Hochschule will ich wissen, wie es geht, ja, damit ich selber erklären kann, wie es geht. Ja. Hier ist die Praxis, also, aber das wird immerhin im Selbstverständnis etwas zurückgefedert, indem man sagt, eine Verbindung von Theorie und Praxis. Immerhin, was haben wir hier noch? Ja, hier kommt ein bemerkenswerter Satz, bei dem man alles das anhängen kann, was nicht klappt. Nämlich, die Hochschule ist in Forschung und so weiter, innere Leistung, jetzt, und leistungsbereite, kreative Menschen ist ein wesentlicher Teil der internationalen, die kann es nicht lesen, nochmal, ja, das ist, die Hochschule ist in Forschung, Entwicklung, Technologietransfer und Weiterbildung Partner für innovationsorientierte Unternehmen, soweit klar, also alle, die hier herummachen und innovationsorientiert sind, das heißt, alle anderen nicht. Nur die. Das heißt, wenn irgendwelche sagen, mit denen arbeiten wir nicht zusammen mit der Hochschule, heißt es, ja, auch nicht innovationsorientiert. Ist ja klar. Na? Aber jetzt, und kreative Menschen. Das heißt also, auch für Studenten, die da nicht kreativ genug sind, ja, ist die Partnerschaft nicht so geeignet. Ja? Kernanliegen ist es, engagierten Talenten unterschiedlicher Vorbildung Berufs- und Lebenschancen zu eröffnen. Klingt toll. Unterschiedliche Berufs- und Lebenschancen eröffnen möchte man haben, aber jetzt kommt das Exklusionskriterium, das man sehen muss. Engagierten Talenten. Das heißt, wenn einer von ihnen hier exkludiert wird, exkommuniziert wird, oder exmatrikuliert heißt es, glaube ich, ja, exmatrikuliert wird, heißt es, selber schuld, nicht engagiert genug. Also das heißt, es müssen Begriffe erfunden werden, die es sozusagen den sozialen Frieden gewährleisten. Wer hier rausgekickt wird, muss das Bewusstsein haben, selber schuld zu sein. Er muss sich das selber zurechnen. Ja, weil er sonst, wenn er das nicht täte, klagen würde oder kämpfen würde und so weiter, bei 4.000 Studenten wäre er da ganz schön beschäftigt. Also sind hier Begriffe dabei, die jetzt gewissermaßen immer auch das Scheitern sichtbar machen. Die HTWG will zu einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft beitragen und so weiter. Studierende persönlich beraten, individuell fördern und so weiter. Also ich finde es ein kompaktes Programm, das es verdient, ausführlicher besprochen zu werden. Versuchen wir noch die Schlusskurven zu kriegen. Es gibt noch ein Zertifikat, das die Kompetenz für Zukunftsthemen bestätigt, also das Ethikum. Und auch eine sehr probate Form der Realitätskonstruktion. Man lädt prominente Redner ein. Hier zum Beispiel den Vorsitzenden des Nachhaltigkeitsrats der Bundesregierung, nämlich Hans-Peter Repnik. Ja. Wie schafft man das, so einen Mann zu kriegen? Ja, der hat hier seinen Wahlkreis. Und was macht er? Beglückwünscht die Studenten zu ihrem Zertifikat, ja, Hans-Peter Repnik, Vorsitzender, und sagt, die Hochschulen, die HTWG, hat sich national, da haben sie es, in Sachen Nachhaltigkeit als Vorreiter unter den Hochschulen einen Namen gemacht. Das heißt, die Hochschule steht für nachhaltige Entwicklung, für den Beitrag dazu, also für alles Klimawandel, die große Transformation, eine Dekarbonisierung der Gesellschaft, alles, was mit diesem großen Konzept des Sustainable Development der Vereinten Nationen, also klingt sich gewissermaßen in diesen Prozess ein. Sie tut einiges dafür, keine Frage. Und ist hier Baden-Württemberg weit führend, aber das auch erst seit kurzer Zeit. Ich schließe mit einem Ausblick auf die einzelnen Fachbereiche. Das hat mich, hier will ich nur noch einzelne Worte drüber verlieren. Die Architektur stellt sich so dar. Die Architektur ist die Kunst, gut zu bauen. Und man sagt hier, man verspricht, die Unterscheidungen sind, ein Architekt ist ein Planer, ein Gestalter, ein Entwickler, ein Koordinator, ein Techniker, ein Künstler. Und es gibt das Versprechen, wir vermitteln die dafür erforderlichen Kenntnisse. Starkes Versprechen, starkes selbstbewusstes Auftreten. Auch hier kann man immer gucken, was wird damit ausgeschlossen. Achten Sie mal bitte noch auf die Ikonografie der Bilderwahl. Architektur, hier hat man noch die Philosophie der klaren Kante. Ja, jedenfalls Platz für Assoziation, was das sein könnte, ganz anders die Bauingenieure. Sie erinnern sich an meinen Satz, die Sprache des Ingenieurs ist die Zeichnung. Was sehen wir hier? Von der Wirklichkeit des Sees von Konstanz nur noch verschwommene Konturen, aber was scharf ist, ist das die Zeichnung vorne rechts. Ja? Auch die Erklärung, wer sind wir? Was ist unsere Identität? Die Architekten, einen langen Text, auch die Kommunikationsdesigner, einen langen Text, ja, wird erklärt, wer wir sind, was wir machen. Hier heißt es sagenhaft, von der Gründung der Ingenieurschule durch Alfred Wachtel im Jahre 1906 bis heute gehört das Bauingenieurwesen als fester Bestandteil zum Angebot der HTWG Konstanz. Ja, das haben wir immer schon so gemacht, machen wir auch heute noch so, das muss man nicht erklären, ist selbstverständlich. Das, so kenne ich meine Bauingenieur. Freunde, die Elektrotechnik inszeniert sich mit Bildern, wo man sagt, da blitzt und funkt, da ist was los. Genauso in der Selbstbeschreibung, die fällt hier komplett. Man verzichtet auf die Selbstbeschreibung und sagt hier, also auch finde ich auch für, ich weiß nicht, falsche Zurechnung, für Informatiker, Wirtschaftsinformatiker vielleicht, gut, es gibt hier nicht so ein großes Ganze, was soll man mit dem Studium insgesamt das Leben und mit dem Rest der Welt anfangen, sondern einfach, wann sind die nächsten Termine? Ja, was ist als nächstes los? Das zählt, das ist das Wichtigste. Also auch ein Zeithorizont, der hier so knapp aufgespaut ist. Aber jetzt kommt was noch, halten Sie sich fest, jetzt kommen die Maschinenbauer. Ich weiß nicht, wie lange Sie diese Homepage nicht mehr angeschaut hat. Die Maschinenbauer, mit welchem Bild firmieren die? Industriehallen, Leistungen, Organverlängerung der Menschen durch die Hilfe von Maschinen, dass man hier die großen Projekte hinkriegt? Nein. Eine Aluplatte in diesem Sichtabstand etwa mit Einfräsungen, ja, ja, mit demselben Satz der Bauingenieure. Also, das ist gleich. Und ich schließe mit den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Was werden die jetzt wohl haben? Also auch hier, welche Differenz wird angespielt? Also hier, Details sind wichtig, unser Gegenstand ist wichtig, das, was wir bearbeiten, das steht im Mittelpunkt. Ja, das ist die erste Assoziation, damit macht man sich bekannt. Und jetzt Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Ja, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, wie begrüßen die den ersten Betrachter, der sich sagt, jetzt schaue ich mir mal an, was die machen. Voilà. Hier, der See. Ein weiter Blick. Man schwebt über den Wassern. Tolle Aufnahme, wie kriegt man die hin? Ja, ist auch nicht so leicht. Also wahrscheinlich ist es die Brücke, ja, die andere. Aber mittendrin, also hier hat es Platz. Hier ist der Horizont. Also hier ist Saint-Exupéry, wenn du Menschen begeistern willst, sage ihnen nicht, wie man Schiffe baut, sondern erzähle ihnen von der Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Also eine ganz andere Inszenierung und eine verblüffende Selbstdarstellung. Hier wird einfach der Paragraph 22 Absatz Landeshochschulgesetz zitiert. Da lässt man sich nicht auf ungefähre Selbstdarstellungen ein, wer wir sind, sondern da haben wir das Gesetz und das erfüllen wir in der Detailbeschreibung noch wunderbar Schließlich gibt es noch das Kommunikationsdesign, aber das lasse ich lieber weg, sonst steigt mir der Friedrich hier noch völlig auf die Schultern. Wollen Sie sehen? Kommunikationsdesign. Ja. Ja. Na, der Satz war jetzt einfach nicht geplant, insofern war er noch nicht so ganz fertig. Jetzt warten wir, aber es passiert. Also Architektur und Gestaltung, es gibt zwei Einstiege in der Fakultät, Architektur und Gestaltung, die klickt sich nach links und rechts Architekten und Kommunikationsdesign auf. Was ist auch hier? Der optische Gegenstand. Auch hier haben wir jetzt schon gewissermaßen nicht mehr Realität, das, was man gemeinhin als solches findet, sondern wieder den Gegenstand in gewissermaßen in seiner Fülle. Es sind hier Texte, Zeichnungen, Massenmedien, auch noch traditionelle Massenmedien, sind alte und auch Internationalität, ist hier angeklickt. Und natürlich ein starker Satz, das Wesentliche sichtbar machen. Ja? Bei so einem Satz denke ich immer, wenn das andere Fakultäten lesen, dann sagen, ja, wie, glaubt ihr, wir machen das nicht. Ja? Also, und man kann das auch den Text dann lesen, wird hier das Wesentliche sichtbar gemacht, als ob es das Wesentliche in der Realität gäbe. Oder lernt ein Kommunikationsdesigner von allem Möglichen, was man für wesentlich halten kann, dieses Wesentliche stark zu machen und zu gucken, wie muss ich das jetzt kommunikativ darstellen, dass darin Kunden oder Interessenten auch das Wesentliche sehen. Das heißt, wie kann ich mit dem Design den Blick, also die Unterscheidungen, die Beobachter mit beeinflussen, dass er so sieht, wie er sieht. Alles das würde dazu führen, ein Selbstbild einer großen Institution zu untersuchen, gegen zu beobachten und es in Licht von Alternativen zu stellen. Und ich will zum Schluss hier das Kommunikationsdesign doch mit der starken Ankündigung mit meinem Vortrag beenden. Ein gutes Studium verändert das Leben. Da geht es jetzt plötzlich um das Leben als solches, um das Leben dessen, der das studiert. Es macht aus Absolventen Persönlichkeiten. Starker Satz, Klammer, waren sie vorher nicht. Ja, also trägt dazu bei, wäre ein bisschen bescheidener. Talente sollen in Konstanz zu solchen Gestalterpersönlichen heranreifen. Deshalb arbeiten wir hier 9 Professoren mit nur 20 Studenten pro Semester. Sie bieten eine fundierte Ausbildung in allen Bereichen des Kommunikationsdesigns und sie haben Zeit für Gespräche, Projekte, Experimente. Die Studenten lesen jetzt, aber wir nicht. Ja? Toll, wenn Professoren so viel Zeit haben. Was sagt nur Ihre Verwaltungschefin? Wird die ihr Deputat überprüfen? Denn wie soll ein Professor mit 19 Stunden Zeit haben? Ja, eine Stunde mehr. Also ist toll, wenn Sie sich, Sie haben Zeit oder wir nehmen Zeit für Gespräche, Projekte, Experimente. Kann man bestätigen, ich habe ja tolle Projekte gesehen. Es geht um fachliche Perfektion und um menschliche Entwicklung, damit 3,5 Jahre des Lebens das Leben verändern können. Also, wer das macht, hat auch was fürs Leben und nicht nur für seinen Beruf, für seine Funktion. Das ist der einzige Fachbereich, der auf diesen Aspekt gewissermaßen abhebt. Aber auch das wäre eine kommunikative Konstruktion. Und die Frage ist nicht, stimmt sie oder nicht, sondern kann man damit gut leben oder nicht? Vielen Dank.
Ja, ich danke Michael Wörth. Und wir schauen, ob wir noch mit ein paar Fragen leben können, die Sie an ihn stellen können, wollen, dürfen. Los geht's. Wer möchte den Konstrukteur der Kommunikation des heutigen Abends befragen von Ihnen? Leuchtet Ihnen das ein? Das war doch eine ziemlich gewagte Konstruktion, oder? Wie verstehen wir jetzt diese Konstruktion?
Ach, das ist eine schöne Pause für mich erstmal. Ich kann
genau, also machen wir noch ein bisschen Ping-Pong hier vorne.
Systeme müssen verarbeiten erstmal.
Ja, klar, das ist schon klar. Aber Ich möchte ja gerne dir die Chance geben, noch gefragt zu werden, und da die Zeit jetzt doch nach hinten raus ein bisschen
knapp ist. Also ich sehe zumindest fragende Gesichter, das ist schon...
Naja, vielleicht bringen wir aus den fragenden Gesichtern dann auch noch Worte heraus. Kraft und machtvoll gar, das wäre doch mal. Ja, ja, bitte.
Ja, das wäre die These. Möglicherweise haben Sie es auf der Netzhaut, aber es zu sehen ist noch etwas anderes. Das heißt, sehen heißt etwas von etwas anderem unterscheiden. Ja? Ja, also erst, so, wenn Sie das nicht unterscheiden können, dann würden Sie sagen, ja, rötlich. Ja? Also erstmal kommen wir mit schlichteren Begriffssatz vielleicht eher zu so einem Urteil, was ist das, für, was ist das hin, was meinst du da, na, dieses rötliche Ding da. Na, das würde auch reichen. Aber in dem Moment, wo es dann beispielsweise um Weinkenner geht oder um bildende Kunst, die Beurteilung von Bildern oder neuen Farbmischungen, wird es dann plötzlich erforderlich. Und die These wäre, erst mit diesen Begriffen schaffen wir es, anderes davon zu unterscheiden. Also gewissermaßen, die Worte machen den Unterschied. Also jetzt auch ganz emphatisch, so wie in der Bibel, in der Genesis. Dunkel und Licht macht den Unterschied. Ne? Und Himmel und Erde und dergleichen, es macht den Unterschied. Sonst könnte man einfach Welt sagen. Und jetzt kommt einer, nein, das ist nicht nur Welt, das ist Himmel und Erde. Ja, aber das ist doch nicht nur Himmel und Erde, das sind Wolken, Sterne, Mond und so weiter. Kommen immer mehr Begriffe ins Spiel. Ja, das sind nicht einfach Sterne, das ist der Stern, das ist ein anderer Stern. Ne? Und mit dem Satz von Worten beginnt sich die Wirklichkeit bei uns im Bewusstsein unterscheidbar aufzuspannen. Das wäre in Kürze der Versuch zu klären. Und auch sich bewusst werden, auch wenn man jetzt mal psychische Traumata hat, mir geht es ganz komisch, das kennen Sie vielleicht auch, Sie gehen zum Arzt und es ist ganz schlimm, wenn Sie wieder heimgehen und der Arzt sagt, ich weiß nicht, was Sie haben. Wenn er aber sagt, Sie haben dies oder das, scheint man plötzlich besser mit dem umgehen zu können, egal ob es stimmt oder nicht. Ja, aber gewissermaßen, wenn wir den Dingen Worte geben, scheinen sie gewissermaßen auch, ja, vielleicht ein bisschen überspitzt, ihre Angst vor, die Angst vor den Dingen zu verlieren. Jetzt benennen wir sie selber und eignen sie sich an. Aber das ist ein bisschen gewagt. Also erkenntnistheoretisch hört die Erklärung schon ein bisschen früher auf.
Vielleicht darf ich kurz sekundieren, ja, aus der Sprachforschung heraus. Es gibt einen alten Streit. Läuft die Erkenntnis der Sprache voraus? Oder ist es umgekehrt? Mhm. Ja. Und lange Zeit hat man die erste These vertreten. In jüngerer Zeit gibt es seit diesem Jahr eine Studie von Hirnforschern in den USA, die genau diese These bestätigen, dass die Sprache der Erkenntnis vorausgeht. Also das, was Sie sprachlich differenzieren können, ermöglicht Ihnen, in der Erkenntnis etwas zu differenzieren. Das ist ziemlich spannend.
Und wenn Sie Betriebswirtschaft studieren, studieren Sie sprachliche Differenzierung der Wirtschaft und genau deshalb sehen Sie mehr in der Wirtschaft als andere und deshalb können Sie da mehr steuern und umgehen und mitspielen. Ja? Das ganze Studium ist ein Trimmen auf sprachliche Differenzierung.
Da hinten. Sie hatten eine Frage, Herr Russ.
Ja. Wie kann ich denn etwas benennen, das ich nicht sehen kann? Also genau der Umkehrschluss, so kenne ich auch
ein. Nur wie kann
ich? Weil ich zum Beispiel davon ausgehen würde, dass es mir schwerfallen würde, eine Farbe mit Worten zu beschreiben, die ich nicht beschreiben kann. Aber das haben Sie ja schon gesagt.
Ja, das ist ja gerade der Punkt. Sie können die Farbe nicht unterscheiden. Aber hätten Sie die Worte, könnten Sie sie unterscheiden und damit sehen. Vorher? Und das macht der Beobachter. Zum Beispiel Sie. Indem Sie sozusagen eine Unterscheidung aufspannen, zum Beispiel nicht nur rot und weiß, sondern Lila-Rot und Malvenrot. Ja? Und plötzlich kommt einfach gewissermaßen eine Unterscheidung dazu. Und jetzt, dadurch, dass die dabei ist, können Sie sie zurechnen. Ja? Das wäre allein auch noch nicht genug. Sie müssten sie jetzt in Ihrem System auch verarbeiten können. Das heißt, Sie können etwas mit dem Unterschied jetzt anfangen und sagen, ah, jetzt entdecke ich diese Farbe, erst sehe ich sie richtig und sehe sie auch bei einem anderen Autor, die scheinen befreundet gewesen zu sein, und dann kann man anfangen zu gucken. Aber erst mit der Unterscheidung wird es bestimmt. Ja?
Es gibt sowas wie Emergenz in der Erkenntnis und auch eben in der Sprache. Ja? Sie können sozusagen durch kreative Verknüpfung von dem, was Ihnen die Sprache zur Verfügung stellt, Ihr Repertoire ausweiten. Ja, Sie können mit der Sprache spielen und damit neue Differenzierungsmöglichkeiten schaffen. Das probieren Sie jeden Tag. Sie ringen um Worte. Ja. Und Sie versuchen dann, die passenden zu finden. Und wenn die Sie zur Verfügung haben, nicht ausreichen, dann entwickeln Sie neue. Sie fangen an, damit zu spielen und Sie bilden neue Begriffe. Mhm. Würden wir Menschen das nicht tun, hätten wir zum Beispiel im Repertoire und sonst nichts. Also irgendwie ist da was passiert in den letzten paar Jahrtausenden.
Da würden die Vorträge nicht so lange dauern. Ja.
Wohl wahr. Im Übrigen baut sich jede lebende Sprache binnen 500 Jahren um, komplett. Ja? Also das Deutsch, das Sie heute sprechen, wird in 500 Jahren nicht mehr verstanden werden, jedenfalls nicht vom Normalsprecher, sondern nur noch von Sprachhistorikern. Umgekehrt, rückwärts. Sie können Mittelhochdeutsch oder Althochdeutsch lernen, aber Sie können es nicht, obwohl Sie Deutsch können.
Wie macht es Patrick Süskind in seinem Roman Das Parfüm? Da spannt er ja ganz, wie sieht die Welt aus, wenn man nur riecht und Begriffe für den Geruch hat? Also das kleine Findelkind, das selber nicht riecht, riecht aber sehr genau und kann aber am Anfang nichts unterscheiden. Der ist nur neugierig auf die Gerüche. Und er fängt an, sozusagen angenehm, unangenehm zu unterscheiden und geht irgendwann in die Lehre und lässt sich beibringen, wie heißt dieser, das ist Kampfer, dieses, und fängt an, sich einen Kosmos von Begriffen, den die klassische Parfümerie zu bieten hat. Dann geht er aber weiter und sagt, wie riechen Kirchenbänke? Na, und überlegt sich einen Begriff, der bis jetzt dafür noch nicht vorkommt. Ja? Oder wie riecht Angst? Ja? Wie riecht Angst bei einer Frau? Wie riecht Angst bei einem Mann? Wie riecht Betrug? Ja? Und wie riecht Verantwortung? Verantwortung riecht nicht, deshalb ist es auch nichts. Quatsch. Ja? Also, ne? Das heißt, für den wird es ein unglaublicher Kosmos. Also es ist eine richtig tolle Schule, diesen Roman zu lesen, weil man sich dann sagen kann, das könnte ich eigentlich auch fürs Schmecken, fürs Sehen, fürs Hören ausbilden. Denn was hat man denn davon, wenn man das hat? Sie haben eine reichere Welt. Ja? Keine Abbildung der Welt, aber eine reichere Welt in sich selber. Ja?
Auch nächste Woche bereichern wir Ihre Welt mit einem weiteren Vortrag in diesem heiligen Hain. Ich danke Michael Wörz für seinen inspirierenden Vortrag. Schönen Abend, bis nächste Woche.
Gut, danke.